Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute Morgen bei mir begrüßen zu dürfen, zwar die Dr. Marion Hagemann-Göbel und den Herrn Radomir Slatojevic. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen?
Sehr gut, sehr gut.
Ah, wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr zur frühen Stunde. Stellt euch einmal bitte vor, wer seid ihr, was macht ihr? Marion, möchtest du beginnen?
Ja, gerne. Ich bin leitende Psychologin im Ambulanzzentrum der Asklepios Klinik Nordhamburg, Ochsenzoll. Und das Ambulanzzentrum gibt es seit 11 Jahren. Wir haben Tageskliniken und Ambulanzen im gesamten Hamburger Stadtgebiet. Und unser Thema ist Ambulantisierung und wohnortnahe Versorgung von Patienten mit psychischen Erkrankungen.
Ja, sehr spannend. Ich bin schon sehr neugierig, weil ihr macht ganz besondere Dinge und da kommen wir gleich drauf. Radomir, was
genau
bist du?
Ich bin Radomir Slatojevic, ich bin Oberarzt für Asklepios in der Asklepios Klinik Ochsenzoll und leite ein Zentrum für seelische Gesundheit in Großborstel in Hamburg und das beinhaltet eine Tagesklinik und psychiatrische Institutsambulanz und gleichzeitig die Asklepios Online-Klinik.
Genau, und vielen Dank. Und was alles dahinter steckt, das ist ja eine ganze Menge, was ihr dort macht, ist, und so sind wir auch zusammengekommen, Mind District. Mind District gehört, soweit ich weiß, zu Asklepios. So. Aber wenn ihr das mal vorstellen könnt, was ist denn Mind District, wenn ihr das jemandem mal erklären würdet, der da noch nie was von gehört hat? Was ist das?
Ja, also Mind District gibt es seit 2008 und das ist ein niederländisches Unternehmen. Und vor 11 Jahren, also auch parallel zur Gründung von unserem Ambulanzzentrum, gab es eine Kooperation zwischen Asklepios und Mind District. Mhm. Die Versorgung in den Niederlanden ist anders, was die psychischen Erkrankungen angeht und dort auch schon viel früher, sag ich mal, in Richtung digitale Interventionen und Digitalisierung gewesen. Und das hat sozusagen Asklepios aufgegriffen und wir hatten die Neugründung und wir dachten, Digitalisierung und Digitalisierung passen gut zusammen.
Und das vor 11 Jahren.
Ja, also wir sind schon total lange dabei. Ja. Und 2018 ist sozusagen Mind District zu Asklepios dazugekommen. Ja, wie kann man es erklären? Also es ist, ich habe das auch überlegt, es ist eigentlich der totale Crossover. Also ich weiß, du beschäftigst dich ja mit DIGAs und überhaupt Digitalisierung, aber wir haben in Mind District, was eine Behandlungsplattform ist, im Prinzip alles an digitalen Interventionen, Chatfunktionen, Videomöglichkeiten, unbegleitete Selbsthilfe, therapeutenbegleitete Selbsthilfe. Und das alles störungsspezifisch und unspezifisch. Also es wird, ich sag mal, ziemlich wild, wenn man darüber spricht.
Ja, Radomir, möchtest du ergänzen?
Ja, vielleicht nur kurze Ergänzung. Mind District bietet als Online-Plattform bietet uns auch die Möglichkeit, auch sowohl therapeutisch, so psychotherapeutisch, aber auch ärztlich Patienten zu betreuen. Und gibt uns Therapeuten und Ärzten so eine Vielfalt an Optionen, wie wir mit den Patienten arbeiten können, von hochintensiven Behandlungen mit regelmäßigen Kontakten in engeren fast täglichen Kontakten bis zu einer niedrigschwelligen begleitenden Behandlung und bietet uns therapeutisch mindestens gesehen eine massive Flexibilität.
Okay, also ich habe leider ja noch nie reingeguckt, obwohl ich sehr, sehr neugierig bin, wie es von innen aussehen würde, die Plattform. Das heißt also, es unterstützt euch sozusagen inhaltlich, aber auch im Prozess in der Therapie oder auch in der ärztlichen Behandlung. Das heißt, das ist ein System, was neben eurem KISS-System läuft und wahrscheinlich vielleicht sogar auch ein bisschen verknüpft ist, um den Behandlungsverlauf zu sehen. Ist das so richtig? Okay, wer erstellt die ganzen Inhalte? Habt ihr selbst die Möglichkeiten, sozusagen so Content Creation zu machen, anzupassen an eure jeweiligen Standorte? Ihr habt schon gesagt, ihr habt eine Online-Klinik, ihr habt Tageskliniken und ihr habt Ambulanzen. Und Marion, ich glaube, im Vorgespräch hattest du mir gesagt, dass ihr das sogar auch stationär einsetzt, ne? Richtig. Also im Endeffekt sind es jetzt, habe ich mal richtig gezählt, 4 verschiedene Settings, mhm, wo ihr MindRestrict einsetzt mit allen möglichen störungsspezifischen, aber auch störungsübergreifenden Inhalten für verschiedenste Patientengruppen. Also unfassbar breit erstellt ihr das. Kommt das aus Holland oder aus den Niederlanden? Wie wird das entwickelt? Machen das die jeweiligen Kliniken selbst? Also in Ochsenzoll läuft es anders als zum Beispiel in München, oder ich glaube, in München gibt es gar keinen Asklepios, aber ja, klärt mich mal auf.
Beides. Also es, aha, gibt sowohl Content, der übersetzt wird und angepasst wird, und es gibt auch ein Content-Management-System, wo wir selbst Inhalte bereitstellen, generieren können und den anderen Kliniken das auch zur Verfügung stellen können. Das heißt also, zum Beispiel, wir entwickeln ein Modul zum Thema, ich sag mal, Panikstörung. Das entwickeln wir aufgrund unserer klinischen Expertise. Das wird dann gereviewt von anderen Experten und kann dann genutzt werden. Und wird auch immer wieder angepasst. Und jetzt über die Jahre haben wir, ich hatte nochmal nachgeguckt, bisher 104 Module insgesamt, aha, zu unterschiedlichen Themen. Wir haben 39 Tagebücher, Fragebögen zum Symptommonitoring, und 21 Module, die auch als mobile Apps, alles läuft auch als sozusagen auf mobilen Endgeräten, zur reinen Selbsthilfe.
Das ist dann wahrscheinlich so eine MindDistract-App. Und dann kann der Patient sich da einloggen, ja?
Genau, und hat verschiedene Themen. Es gibt auch sozusagen so ein Grading. Das heißt also, wir haben Selbsthilfe. Wir haben etwas etwas mehr anspruchsvollere, therapeutisch anspruchsvollere Module und dann etwas, was von Experten begleitet wird. Und entsprechend diesem Grading oder diesen Stufen können halt psychologische Psychotherapeutinnen, ärztliche Psychotherapeutinnen die Patientinnen begleiten oder eben auch examinierte Pflegekräfte oder unser Sozialdienst kann sich dort auch aufschalten und Patienten, aha, auch begleiten oder auch per Video sprechen, weil auf der Plattform auch eine Videofunktion, die von der KBV auch zertifiziert ist, enthalten ist.
Ja, also eine All-in-One-Lösung. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu fragen, weil mir so viele Fragen durch den Kopf schwirren. Beeindruckend. Also das heißt, die Inhalte, die ihr für die Patienten zur Verfügung stellt, können Videosprechstunde sein, aber es können auch Videos sein, es können Audios sein, es können Texte sein, es können interaktive Elemente sein, schätze ich mal. Mhm. Also alles, was man so an Features digital umsetzen kann, nutzt ihr auch?
Im Endeffekt ja, wenn ich dazu sagen kann. Also im Endeffekt, wir entscheiden am Anfang der Behandlung abhängig von der, sagen wir, Krankheitsbild, abhängig davon, wie Funktionalität und auch sagen wir, diese soziale Faktoren, so ob die Leute arbeiten, wie viel Kinderbetreuung, so das sind dann angepasst an deren so Alltagsstruktur, werden da auch Inhalt, bestimmte Module für die ausgewählt. Und wir kombinieren regelmäßige Videogespräche plus regelmäßige, also in bestimmten Abschnitten auch persönliche, also Präsenztermine, persönliche Gespräche in Kombination mit regelmäßigen Modulen. Und die Module kann man vorstellen wie ein Bundle an Informationen zum bestimmten Krankheitsbild, die so psychoedukativ, aber auch interaktiv durch Übungen, durch bestimmte Befragebögen, Tagebücher erfüllt ist, dann, sodass die Patienten das von zu Hause in eigenen Rhythmus machen können, aber mit einer regelmäßigen Feedback-Funktion. Das heißt, die bleiben in einem kontinuierlichen Austausch mit den zuständigen Therapeuten. Und ein massiver Vorteil für die Therapeutin und für die Patientin ist einfach, dass das nicht so zeitlich gebunden ist. Die Patienten können das in eigenen Rhythmus machen. Sobald sie fertig sind, bekommen die Therapeuten Bescheid, dass ein Teil erledigt ist und dass sie auch ein Feedback geben können zu dem bisherigen Teil. Und das, so entsteht ein kontinuierlicher Chat-Verlauf zwischen den Therapeuten, die man auch wieder in den Gesprächen dann integrieren kann, inhaltlich.
Okay, also im Endeffekt so eine Art Blended Care.
Genau.
Es ist Blended Care.
Es ist genau das.
Naja, aber das Wort Blended Care, also wenn man das mal so sich nach Definitionen umguckt, gibt es ja alle möglichen Definitionen. Mhm. Wo fängt es an, wo hört es auf? Marion, habt ihr da eine klare Definition für? Ja,
genau. Also es ist sozusagen komplett, wenn man nach der Literatur geht, die Transformation. Also nicht nur, wir haben es verzahnt und transformiert. Also im Sinne von, es ist nicht nur ein serielles Nacheinander zwischen Face-to-Face und digitaler Intervention, sondern in der kontinuierlichen therapeutischen Beziehung weben wir digitale Intervention mit Chat und Video ein. Und dadurch transformieren wir die Behandlung. Das machen wir in der Online-Klinik und auch in der Tagesklinik. Das heißt, in der Tagesklinik, was ja, sag's mal, großer Teil gruppentherapeutische Interventionen auch sind. Ne? Wenn man so eine psychiatrische Tagesklinik, allgemeinpsychiatrische sieht, dann ist die multiprofessionell und mit Einzel- und Gruppentherapien. Aber wir nutzen sozusagen die digitalen Interventionen, begleiten zur Tagesklinik und verschränken in den Gruppenterminen auch das, was die Patientinnen digital erarbeiten. Und das ist was Neues, sozusagen in der Online-Klinik und in der Tagesklinik. In der Institutsambulanz, also wir sind ja psychiatrische Institutsambulanzen, haben wir das seit 2014, 15 gemacht und dort aber sozusagen immer zusätzlich gegeben mit Begleitung oder ohne. Aber was das Neue ist, ist eben die Online-Klinik und die tagesklinische Applikation.
Hochspannend. Ja, vielen Dank für die Erklärung. Und Marion, so wie ich dich verstanden habe, warst du von Beginn an dabei. Ist das richtig? Habe ich das so verstanden, als das alles eingeführt worden ist?
Ja, also wie ich sagte, ne, wir haben uns neu gegründet, die Kooperation entstand und wir dachten, das passt, wir passen wunderbar zusammen. Das ist.
Du hast am Anfang gesagt, unseres Gespräches, wir planten sozusagen die Digitalisierung und Ambulantisierung und jetzt, ja, das, die Frage haben wir jetzt gar nicht vorbereitet, aber die finde ich sehr naheliegend und ich weiß, dass es ein Thema aus vielen Gesprächen ist und immer wieder, wo Leute, die, also wo es darum geht, integrierte Versorgung zu machen, Blended Care zu machen, immer wieder auf Hürden stoßen, ist, wie habt ihr wirklich diesen Wechsel, diesen Change begonnen damals, weil das hat ja was auch mit der Haltung und der Einstellung der Ärzte und Therapeuten vor Ort zu tun, die sagen, wir verändern jetzt unser Arbeiten. Ich habe erst jetzt wieder aus einer Klinik gehört von Therapeuten oder von Ärzten aus dem Süden Deutschlands, die gesagt haben, nee, wir haben keine Zeit dazu, das passt ja gar nicht in meine Therapie, ich will da irgendwie gar nichts mit zu tun haben. Auch die Frage gleich, also nach Marion, nach deiner Antwort auch an Radomir. Du bist sicherlich auch woanders sozialisiert worden und nicht gleich war Asklepios. Das war sicherlich auch für dich eine Umstellung im Tun und im Arbeiten. Aber da kommen wir gleich als zweites drauf. Also Marion, was gab es da eine Person, die gesagt hat, wir machen das jetzt? Also wie schafft man es sozusagen, sein Team, die Leute und alle für so eine Art, ich weiß nicht, ob man sagt, Therapie der dritten Welle oder vierte Welle, I don't know, mitzunehmen, diese Wege zu gehen und auch gleichzeitig nicht das Gefühl zu haben, mir wird was weggenommen, das höre ich häufig. Dann, was ist denn dann noch eigentlich meine Rolle und was wird von mir erwartet? Da sind ja so viele Fragezeichen auf der Stirn von Ärzten und von Therapeuten.
Ich glaube, das ist einerseits, das Interesse war insgesamt sehr groß. Aber das war, hatte auch natürlich immer, ist eine personengebundene Einstellung.
Ja.
Also völlig klar, es gibt welche, die unglaublich innovationsinteressiert sind an den Mitarbeitenden. Genau dasselbe auch bei den Patientinnen. Ja, also manche Patientinnen sagen, nein, das ist für mich die Exklusivität des 1:1, da kommt jetzt nicht noch was Digitales dazwischen. Für mich ist das nicht so sehr die dritte oder vierte Welle, wenn du jetzt auf die verhaltenstherapeutischen Wellen ansprichst, sondern es ist einfach nur, es ist ein anderes Medium.
Ja.
Ja? Und man muss das eigentlich von der therapeutischen Beziehung her denken. Das heißt also, jetzt aus diesen ganzen Jahren, die Implementierung von solchen digitalen Interventionen steht und fällt mit der Art, wie die Beziehung gestaltet wird. Das heißt also, wenn die Patientinnen, wenn die Beziehung sozusagen da ist, dadurch, dass wir Diagnostik, Indikationsstellung, Aufklärung und Einwilligung immer face-to-face machen, dann haben die aber ein Gegenüber. Auch wenn es jetzt ins Digitale geht. Und dadurch ist der, ich sag mal, der Verlust an Patienten in diesen, jetzt sagen wir mal, auf der Plattform nicht so groß. Und das war sozusagen das, was wir, was die primäre Erkenntnis war.
Also jetzt mal übertrieben, um Adhärenz zu halten in den Anwendungen, brauchst erstmal einen visuellen, echten Kontakt.
Ja, es gibt natürlich auch so ein paar berufsrechtliche Dinge. Ja, ich hatte das eben gerade schon genannt, was notwendig ist, face-to-face zu machen. Und wir sind ja Psychiatrie, Psychotherapie. Wir brauchen auch einen psychopathologischen Befund. Und dazu muss man die Patienten sehen, erleben. Es geht gar nicht anders. Oder, Radomir?
Ja, ich kann auch dazu sagen, ich bin seit 2022 in Ambulanzzentrum Oxenzoll. Davor war ich lange in den stationären Bereich tätig. Und was mich bewegt hat, in diese Richtung zu gehen, war die bisherige Frustration mit der Art der Gestaltung der Arbeit, das ist und auch die Tatsache, dass man, wenn man Patienten nicht mehr sieht, wenn sie den Raum verlassen, dass man die auch schnell vergisst, weil man viele andere Patienten zu sehen hat. Und die Online-Klinik in dieser Behandlung, in dieser Form, bietet uns eine Möglichkeit, wie gesagt, kontinuierlich Patienten oder den Verlauf zu begleiten und dass wir die Behandlung auf dem Level individualisieren können, dass wir kontinuierlich mit Patienten anpassen können, wie häufig die Kontakte brauchen. Das ist eine in einigen Aspekten auch intensivere Behandlung als klassische Psychotherapie, weil es uns bietet die Möglichkeit, die ärztlich und therapeutisch in Präsenz oder per Video zu begleiten. Und das war für mich ein massiver Vorteil und Grund, warum ich auch dann gewechselt habe
in einem Bereich. Ja. Also wenn ich das, korrigiert mich bitte, kann ich mir so vorstellen, dass ihr so eine Art Dashboard du hast jemanden in der psychiatrischen Ambulanz gesehen und hast den ein Modul oder ein Part freigeschaltet für Panikstörungen, siehst aber, dass derjenige kaum tätig ist oder das, was er nutzt, irgendwie einen Alarm auslöst und in Anführungsstrichen habt ihr diese Funktion auch, dass ihr anhand der Tools oder der Inhalte, die ihr an die Patienten ausgibt, auch so eine Art Alert habt, wenn es sich eher in eine schlechte Richtung entwickelt, dass ihr proaktiv Kontakt aufnehmen könnt?
Genau, das ist auch, wie wir tatsächlich arbeiten, so wie du jetzt gerade gesagt hast.
Ja.
Heißt, wir haben ein, sagen wir so, Dashboard über mein District, wo wir gesamte Verläufe und Aktivität in unterschiedlichen Modulen von den Patienten sehen können.
Ja.
Und dementsprechend die Patienten haben, entwickelt sich immer eigenen Rhythmus durch die Behandlung. Und die man merkt relativ schnell, wenn sich da was ändert. wenn die Patienten entweder vermehrt schreiben oder versuchen, mehr Kontakt aufzunehmen oder in andere Richtung, wenn sie dann
schweigen, ne?
nicht in oder schweigen, inaktiver werden, aber das merkt man relativ schnell. Und dann gehen wir aktiv dann. Das heißt, wir schreiben sie an, wir rufen sie an. Und wenn das auch dadurch kein Kontakt entsteht oder das tatsächlich zu einem Kontaktstopp kommt, dann schreiben wir auch postalisch, wenn wir informieren, laden sie zu persönlichen Gesprächen in die Ambulanz. Das heißt, wir sind schon proaktiv dann oder können ermöglichen uns deutlich proaktiver zu werden.
Ich habe, wie gesagt, auch vor kurzem gehört von einer Kollegin, die sagte, naja, also wenn ich das so mache mit so einem Dashboard und die Patienten mich dann noch anschreiben können, dann habe ich ja nie Feierabend. Und was ist denn, wenn derjenige dann mir irgendwas um 22 Uhr nachts schreibt, jetzt ist ganz schlimm. Was sagt ihr dazu mit dieser zeitversetzten asynchronen Kommunikation? Wie geht ihr damit um, Marion?
Also das wird vorher besprochen.
Aha.
Also, ja. Es gibt eine Notfallregelung, weil das Zentrales Patienten haben dann, also es wird auch unterschrieben, die wohnortnahe Psychiatrie, an die sie sich dann wenden. Es wird besprochen, innerhalb welcher Zeit sich die Therapeutinnen zurückmelden. Also die Vorstellung, man ist permanent mit den Patienten im Chat, das ist es nicht, ne? Also es ist alles strukturiert und geregelt. Aber auch hier haben wir dazu lernen müssen, weil Patienten, wenn sie schreiben können, viel schreiben. Also sie reden vielleicht weniger, aber schreiben tun sie viel. Das ist so die Erfahrung, ja.
Ja, aber da muss man vielleicht ja auch gar nicht immer darauf eingehen. Ich meine, das kann ja auch wiederum einen therapeutischen Effekt haben, außer die haben die Erwartungshaltung auf der anderen Seite, dass sie immer gleich ein Feedback bekommen, oder?
Ja, gut, man muss es lesen, ne? Und das ist auch so das, weil letzten Endes ist das, was da in dem Programm auf der Plattform ist, ja etwas, was die Therapeutinnen eigentlich schon in sich haben. Also an
ja, Methoden. Ja, genau.
Und es ist sozusagen dann nochmal visualisiert. Oder was ich besonders toll finde in den Modulen zur Edukation, das Betroffene, also wo es wurden Videos eingesprochen, wo Betroffene über ihre Erfahrungen berichten oder es werden Experten gefragt oder so etwas, was total toll ist, irgendwie auch noch zusätzlich zu haben, oder man hat Entspannungsübungen als Audios dabei. Aber ist ganz wichtig, es gibt sozusagen eine vorher, das wird schriftlich festgelegt, einen Rhythmus, in dem sich gemeldet wird. Und das ist wirklich nur der Kanal. Also unsere Therapeutinnen haben dann nicht noch zusätzlich die E-Mail oder noch das Telefon oder so. Und da legen wir auch dann Wert drauf.
Wie führt ihr die Patienten daran? Also ich meine, die euch jetzt lange kennen, in eurem Umfeld sind, die sind da jetzt ja schon alle. Das ist für die normal, aber es kommen ja sicherlich auch mal neue Patienten dazu. Was ist das Besondere? Was sind so die drei wichtigsten Tipps? Ich meine, das ist ja das, was in Anführungsstrichen, wir können jetzt die Digas jetzt nicht damit vergleichen, aber wo viele ja immer sagen, Mensch, die Adhärenz ist ja nicht gegeben oder die Patienten hören auf und die nutzen das nicht so richtig. Was glaubt ihr, also vielleicht die Frage geht an euch beide, was sind so die drei wichtigsten Dinge, die vorab geschehen müssen, damit wirklich auch Patienten sich dann nicht nur wieder auf das Gespräch mit dem Vis-à-vis-Kontakt verlassen, sondern auch wirklich selbst aktiv werden. Radomir, möchtest du anfangen? Wie führst du die Patienten ein? Was sagst du denen? Drei Tipps oder drei Gedanken?
Als erstes ist hauptsächlich wichtig die Frage der Aufklärung. Wir nutzen sehr viel Zeit, um die Patienten richtig aufzuklären. Die Ängste, die mit der Idee einer Online-Behandlung verknüpft sind, auch zu reduzieren. Vieles Thema Datenschutz, Sicherheit. Und wir investieren sehr viel Zeit bei der Aufnahmegespräch in eine ausführliche Aufklärung, wie das durch eine Art Demo-Version. Wir zeigen Patienten ein konkretes Programm, wie das funktioniert. Wir machen eine Art Simulation bei dem ersten Gespräch, damit sie sehen, was sie erwartet. Und das erfüllt auf jeden Fall die Adhärenz.
Wie viele Minuten würdest du sagen, investierst du in diese Aufklärung? Mit allem drum und dran, mit Präsentation?
Wirbel. 20 Minuten bis 30 Minuten. Mhm. Das ist ungefähr Hälfte von unserem Aufnahmegespräch, geht nur in diese Richtung. Mhm. Dass sie tatsächlich Tablet in der Hand nehmen, genau selber dann tippen können und durch den Dashboard gehen und schauen, was passiert, wenn ich hier klicke, was passiert da, was passiert mit, oder sie auch, und genau, was passiert mit meinen Daten? Wie werden die gesichert? Was passiert mit dem Verlauf? Was passiert mit dem Chatverlauf? Was passiert mit an meine Nachrichten? Gehen sie, wo gehen sie danach?
Ja.
Aus meiner Erfahrung hat sie das bewiesen, dass eine wichtige Maßnahme, die dann eine massive Level der Sicherheit der Patienten gibt.
Ja.
Und auch das Gefühl gibt, dass sie selber dann entscheiden können, weil vor allem die Patienten können immer selber entscheiden, wie viel sie mit uns teilen möchten über diesen Kanal. Genau, das ist, was ich sagen kann, das ist auch Hauptargument ist, dass wir relativ höhere Adhärenz haben in unserer Behandlung, dass die Patienten gut aufgeklärt sind.
Okay. Mario, magst du es noch ergänzen? Fällt dir noch was ein? Was glaubst du, was ist noch wichtig?
Dass natürlich die Patienten werden auch immer wieder einbestellt in Abständen. Mhm. Das ist auch noch was, was wichtig ist. Vielleicht mal von den Patienten weg zu den Therapeutinnen. Mhm. Es braucht sehr viel Zeit, um sich in die Inhalte einzuarbeiten.
Mhm.
Also das ist so ein bisschen wie mit gutem Werkzeug. Ich muss es
total
benutzen, sonst ist es schön zu haben, aber das war es dann auch. Und das darf man nicht unterschätzen. Also ich glaube, dass vielleicht ist das der Unterschied mit den Digas oder wenn ich mit Kolleginnen spreche, niemand weiß, was da drin ist.
Genau. Und
dadurch, dass Mind-District, sobald man, ach so, das ist auch noch wichtig, alle, die es nutzen, werden geschult. Das ist Pflicht bei uns. Es gibt eine Konzernbetriebsvereinbarung. Also man kann es nicht einfach so nutzen. Es muss eine Schulung
sehr gut
vom Hersteller geben.
Und ja, dann, wie lange? Wie lange geht die?
Die geht so eine Stunde und dann hat man einen Testzugang, wo man im Prinzip mit einem Kollegen, Therapeut, Patient spielt. Also ich sag's mal,
okay.
Man kann sich das zuweisen und das so ausprobieren und so. Und dann ist es aber so, dass wir sagen, bitte nehmt euch die Zeit, euch mit den Inhalten vertraut zu machen. Was dann sozusagen, also weil das einfach, wir haben, sagen wir mal, von den über 100 Modulen, die haben wiederum Unterlektionen von zwischen 2 bis 12 Lektionen wieder. Ja? Und Patienten brauchen so 1 bis 2 Wochen, um eine Lektion zu bearbeiten. Allein das einzuplanen, also es ist, das ist, und dann kann man es gut einsetzen.
Ja, spannend und vielen Dank für dieses unfassbar wertvolle Feedback. Und ich glaube, um da jetzt mal so den Vergleich zu ziehen, und da krankt es auch mit den Digas, ja. Also klar, sie sind dafür entwickelt worden, dass ein Patient als Standalone-Lösung sich mit digitalen Lösungen beschäftigt, weil wir, ich mag dieses Wort gar nicht, Versorgungslücken haben, weil wir nicht genug Fachleute haben und wir zusätzliche Unterstützung brauchen oder es auch noch nie an manchen Stellen Lösungen gab. Ich bin fest davon überzeugt, es unabhängig von der Fachrichtung, auch jetzt zum Beispiel für eine Diga, wo es vielleicht um Herzthematiken geht oder auch um Magen-Darm-Probleme oder was auch immer oder auch Knie oder was es alles dort gibt, dass diese Aufklärung, von der du gesprochen hast, Radomir, immer wichtig ist. Und es ist so momentan im ärztlichen Alltag installiert in der Praxis, dass man es schnell verschreibt, vielleicht einmal nochmal nachfragt, wenn überhaupt, und das war's. Und da hakt's dran und darum rede ich immer so viel darüber und bin auch teilweise jetzt schon echt wütend, wenn ich immer lese an vielen Stellen, sie haben gar keinen Mehraufwand. Das machen sie immer ganz schnell. Das kostet sie gar keine Zeit. Das ist erstens nicht richtig und zweitens ist das eine Zeitinvestition, auch die auch gut eingesetzt ist, aber die muss auch dementsprechend auch gewürdigt werden. Und ich finde, man sollte das dann auch beim Namen nennen. Das ist natürlich dann wieder alles eine Kostenfrage, aber ihr bestätigt mein Gefühl und auch das, was ich habe, wenn ich es verschreibe, ohne eine digitale Lösung, sei es jetzt MindDistrict oder eine Diga, wie auch immer, in einen Kontext zu setzen und den Menschen das Gefühl zu geben, ich bin da, ich begleite dich und du bist in Sicherheit und wir achten darauf, ist es schwierig, einen Menschen dabei zu behalten.
Ja, hast du völlig recht. Wie Marian schon gesagt hat, ich denke, für eine gute Aufklärung benötigt man in erster Linie gute Schulung.
Ja.
Und, eine von den großen Herausforderungen in der Behandlung online, nicht nur jetzt in der Online-Klinik, sondern in der Tagesklinik auch, ist tatsächlich diese eine gewisse Ratlosigkeit der Patienten. Was passiert dann so? Was bedeutet das überhaupt? Das sind, und dadurch aus dieser Unsicherheit entsteht dann fehlende Bereitschaft, dass man, weil wir hatten auch die Erfahrung gemacht, wenn man die Patienten einfach freischaltet für mein District, ohne richtige Aufklärung, ohne genug Zeit, denen das zu zeigen, dass auch natürlich Compliance sehr gering ist, dass sie dann auch dann lassen.
Ja.
Weil sie auch den Benefit daraus nicht, aus dem Nutzen von der digitalen Maßnahmen nicht sehen.
Ja.
Ich würde da gerne noch,
gerne, Marion.
Ich glaube, es ist manchmal auch so der Angang, also dass man vielleicht Patienten sagt, wir haben jetzt zum Beispiel die und die Therapie nicht für Sie, aber Sie könnten ja stattdessen etwas Digitales nutzen. Und dann ist das sozusagen die Least Option, ja, so nach dem Motto, ich kriege gar nicht das, was ich haben will, sondern das
genau.
Ist das. Und deswegen kam auch für uns, weil wir gesagt hatten, gut, die zusätzliche Behandlung in den Institutsambulanzen mit Mind District hatte, das ist ein ziemlich großes Thema, hatte halt auch so ihre, ich sag mal so ein bisschen Startschwierigkeiten, weil die Patienten, die dort vorhanden sind, klar, sie sind natürlich besonders schwer krank und komplex krank und das kennen wir ja alles, weil sie dort Institutsambulanzen sind. Aber auch vom Angang her. Und deswegen die Online-Klinik, die sozusagen per se über eine Internetseite den Zugang ermöglicht und dann machen wir sozusagen die Auswahl, weil manche Patienten müssen halt auch stationär gehen. Das ist so ein bisschen von der Idee in Anlehnung an die digitalen Psychiatrien, die zum Beispiel auch in Schweden, Kanada, Australien geht. Also das hatte uns wahnsinnig inspiriert, das so zu machen. Und dadurch erwarten die Patienten auch, dass digitale Interventionen kommen. Also es ist nicht
klar, wenn ich...
Ne? Ja. Ja, genau, das meinst du.
Ja, auf alle Fälle. Also klar, immer der Zugangskanal, wenn der Patient sich über eine Online-Klinik meldet, ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er sozusagen offener dafür ist und auch sozusagen diese Erwartungshaltung hat, größer, als wenn er mit einem Zettel und mit einem Aktenkoffer oder mit so einer Akten unter dem Arm in die Ambulanz kommt und seine Terminplaner von vor 20 Jahren rausholt. Ne? Das ist eine, das ist sicherlich eine andere Zielgruppe an Patientinnen und Patienten, ne? Und dann kann man dementsprechend wählen. Könnt ihr vielleicht mal, um es mal so ein bisschen plastischer machen, oder Radomir oder Marion, vielleicht fällt ja ein Patient oder eine Patientin ein, wo ihr ein gewisses etwas eingesetzt habt, wo der wiederkam und ihr dachtet, wow, das hat jetzt wirklich eine große Veränderung gegeben und ohne das wäre das so nicht geschehen. Fällt euch da eine Geschichte oder ein Fallbeispiel ein?
Du hattest ein gutes Beispiel, Marion, von einer Patientin. Ja, dann
wir hatten das kurz vorgesprochen. Erzähl, fang du ruhig an.
Genau, ich hatte so, was mir sofort an der ich sofort denke, ist eine Patientin, die ich früher behandelt habe, die kommt aus Helgoland. Und,
Helgoland, okay.
Ja, die mit einem depressiven Syndrom zu uns gekommen ist und eine Verzweiflung, weil sie nirgendwo sonst psychiatrische Hilfe gefunden hat und auf mehrere Wartelisten war. Und durch diese Art der Behandlung innerhalb von 6 Monaten ausreichend stabil war, sodass wir dann die Behandlung dann erfolgreich beenden konnten. Und dass sie jahrelang auf der Suche nach einem Therapeuten war und dass sie kam danach nochmal zu uns in einem stabilen Zustand, sich zu bedanken und dass eben diese Art Modul auch so in einer Situation einfach der einzige Helfer war, was sie tatsächlich nach vorne gebracht hat.
Das heißt, ihr habt die, weil sie aus Helgoland kam, wahrscheinlich einmal zu Beginn live gesehen,
ja,
und dann zum Ende nochmal und zwischendrin habt ihr die per Videosprechstunde die Kontakte umgesetzt,
genau,
oder? Ja.
Genau.
Genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Noch ein anderes Beispiel?
Ja, wir machen eigentlich auch andere Dinge. Also die Kernidee ist ja immer, dass der Account für die Patienten derselbe bleibt.
Mhm.
Und die nehmen den mit. Das heißt also, die gehen zum Beispiel in die Tagesklinik,
mhm,
fangen damit an, mit MyDistrict sozusagen zusätzlich zu arbeiten, begleitend, und nehmen das mit in die Nachsorge. Und gehen dort, werden dort von den Therapeuten weiter begleitet oder von den Ärztinnen. Wir haben ja auch nicht alle, die, sagen wir mal, Psychotherapiebedarf haben, aber wenn es dann darum geht, nochmal eine ärztliche Weiterbehandlung zu haben. Also das ist das. Oder ich hatte, also jetzt spontan, ich hatte eine sehr komplexe psychiatrische Patientin, die dann zusätzlich noch eine schwere Krebserkrankung kriegte. Und wir sind dann haben MyDistrict dann zusätzlich eingesetzt. Das ist jetzt ein Beispiel aus der Ambulanz. Und ich habe die sehr lange dann begleitet, auch per Video, bis sie dann in die Palliativversorgung gegangen ist. Und niemand hätte gedacht, dass mit dieser extrem schweren psychischen Störung jemand das kann. Also ich bin deswegen auch immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es heißt, es gibt Patientengruppen. Also, oder es gibt Junge und Alte und die Jungen haben das eher drauf. Das ist gar nicht so unsere, also es sind eher die mittleren Alters und vorwiegend weiblich, die da, oder? Doch, ja.
Genau.
Ne? Die was, das haben. Die sozusagen offen sind für digitale Interventionen, weil sie vielleicht andere Lebenswirklichkeiten haben, die Dinge unter einen Hut zu kriegen, oder ich weiß es nicht. Aber es ist, also wir haben eigentlich von den Altersgruppen ist es alles dabei. Und ich glaube, der Kern ist einfach von der Idee, dass dieser Zugang wird weitergenommen. Also wir überschreiten damit die also im Fachlichen heißt es ja die Sektoren, ne? Also
klar.
Sektorübergreifende Behandlung, das ist ja auch das große Thema. Und damit lösen wir das auf.
Hm? Mal eine Frage, gibt es eine Patientengruppe, die eher, wo ihr sagt, dass per Videosprechstunde digital geht gar nicht. Also jetzt fällt mir mal spontan jetzt Schizophrenie ein oder bei Psychosen. Seid ihr da zurückhaltend oder habt ihr da so Kontraindikationen für dieses Vorgehen? Euch selbst festgesetzt oder Erfahrungen, die ihr da gesammelt habt, wo ihr sagt, das lassen wir an dieser Stelle?
Vor allem können wir Patienten mit einer akuten psychotische Episode oder wo bei der Patientin, die im Vordergrund eine Suchterkrankung vorliegt, schwer behandeln und natürlich auch die Patienten, die unter demenziellen Erkrankungen leiden.
Ja.
Mhm. Das sind so die Hauptkriterien.
Mhm.
Und auch wir haben keinen KJP-Bereich bei uns, das heißt, wir Patienten behandeln nur ab 18 dann.
Die nicht
behandeln. Bei der Psychosen und Sucht bin ich auch ein bisschen zurückhaltend. Wir haben auch passende Module dafür. Aber deswegen sage ich nur in akuten Phasen.
Mhm.
Sagen wir so, erstmal eine stationäre Behandlung oder eine stationäre Entgiftung erstmal indiziert ist. Danach, wenn das nicht mehr im Hauptfokus ist, können wir das gut auch weiter behandeln.
Mhm. Okay. Radomir, noch ein Thema, was auch sicherlich viele ärztliche Kollegen dort draußen interessiert, mich auch. Und ich habe ja nur die Dinge-Erfahrung intensiv. Und zwar geht es um, in Anführungsstrichen, die Begleitung oder das Follow-up. Du sagst, das Dashboard ermöglicht dir ein Monitoring. Du kannst sehen, wie die Patienten sich entwickeln. Ich weiß nicht, wie sehr auch MyDistrict Checklisten evaluierte Fragebögen einsetzt, was ich PHQ, GRD und all die klassischen Dinge, die Patienten auch zwischendurch ausfüllen können. Ist es so, dass du anhand deiner Monitoring-Daten, der Dashboard-Daten, die du dann bekommst, auch schon diagnostisch oder therapeutische andere Entscheidungen getroffen hättest, als wenn du den Patienten immer nur punktuell siehst? Glaubst du, es hat auf deine ärztliche Entscheidung bezüglich Medikation oder auch nochmal neue Diagnostik einen Einfluss?
Auf jeden so auf jeden Fall erstmal. Wir haben durch diese Art von Monitoring, was wir auf jeden Fall, sagen wir so, dieses aktuelle Level von Monitoring ermöglicht uns, dass wir gut Schwankungen in Antrieb und Stimmung, sagen wir, bestimmten psychischen Funktionen gut begleiten können. Das gibt es natürlich Optionen zu weiterer Verbesserung. Aber die punktuelle Kontakte aus der Vergangenheit, ich habe auch Patienten, die ich nicht über mein Distrikt behandle, über die Online-Klinik, die punktuelle Kontakte bieten zu viel Freiraum dazwischen.
Und ja, ja.
Das ist, wo ich den größten Vorteil dieser Art der Behandlung sehe. Und aktuell wird daran gearbeitet, oder man hat schon mit der Entwicklung der Schnittstellen mit unserem KISS-System begonnen, sodass wir die Inhalte oder diese Art von Monitoring oder Dashboard, was wir in MyDistrict haben, auch in unserem Haupt-KISS-System sehen können. Und damit waren wir auch die...
Das könnt ihr schon sehen?
Teilweise schon.
Sehr gut.
Wir sehen, welche Module Patienten nutzen, und man kann sich schneller verknüpfen von einem System zu dem anderen, von Problem zu wechseln. Aber wie du gesagt hast, so schon diese Art von Dashboard, das ist auf jeden Fall für mich ein riesiger so Gewinn für uns aus therapeutischer Sicht und ärztlicher Sicht.
Ja. Marion, also das, wenn man mal so zusammenfassen kann, dass auch, wenn man mit den Patienten in diesem Blended Care-Ansatz arbeitet, dass in jedem Live-Kontakt oder jedem Gespräch auch immer zu Beginn, natürlich fragt man erstmal nach akuten Dingen, ob was anliegt, aber dann auch relativ schnell das Thema auf die Erfahrung oder den Fortschritt im Mind-District oder im Umgang mit dem Modul kommt. Also es muss ja auch eine proaktive Nachfrage geben. Ist das sozusagen in euren Gesprächsleitfäden, so in Anführungsstriche, vorgesehen? Oder habt ihr da, gibt ihr da jedem die Freiheit zu sagen, okay, du sprichst es an oder du sprichst es nicht an? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, alles, was nicht angesprochen wird, geht irgendwie so ein bisschen unter. Oder ist das schon so automatisiert?
Es geht eher noch weiter, dass es in MindDistrict geschrieben wird.
Ja.
Also Patient bearbeitet ein Modul, Patientin. Man gibt ein Feedback und sagt dann, das ist ein sehr interessantes Thema. In unserem nächsten Präsenztermin oder Videotermin werden wir das vertiefen.
Ah, okay. Also eine richtig intensive Verzahnung.
Ja.
Jetzt würden manche sagen, oder das, ich kenne aus der Therapieausbildung noch immer diese klassischen Hausaufgaben. Was ist da der Unterschied zu den früheren verhaltenstherapeutischen Hausaufgaben?
Kein Unterschied.
Es ist
das Medium.
Aha. Also,
genau. Und mit allem, was wir vielleicht aus der Therapieausbildung noch kennen, Pro und Contra Hausaufgaben. Nein. Nochmal, ne? Es geht ja darum, dass die therapeutischen Interventionen in die Lebenswelt der Patienten kommen. Klar. Das ist ja die einzige Idee. Es geht da darum. Und es geht alles nur um Hausaufgabe, Selbstbeobachtung, Symptom Tracking. Es geht um Verhaltensexperimente. MindDistrict hat sogar Module, die Expositionen begleiten.
Oh, wow.
Ja, oder zum Beispiel Emotionsregulation, Situationsanalysen, wenn wir jetzt, sagen wir mal, bei emotional Instabilität arbeiten, oder Bearbeitung von Grübelgedanken, kognitive Umstrukturierung, Schematherapie, achtsamkeitsbasierte oder Acceptance and Commitment Therapy Ansätze. Also es geht sozusagen immer über die therapeutische Übung und Hausaufgabe.
Mhm. Radomir, sprichst du es auch an?
Wir machen das mit der Patientin, so wie schon Marion gesagt hat, die in Sachen, die in Modulen bearbeitet sind, dann nutzen wir dann entweder wird schon im Chatverlauf thematisiert mit den Patienten oder nutzen wir das als Basis für die nächsten Einzelgespräche dann.
Ja.
Und ja, das ist und bietet das immer im Endeffekt so im Kern ist diese, was die Patienten in den Modulen machen, sagen wir so, was sie machen in den Modulen machen, das ist so Basis der Behandlung, wie aktiv sie sind. Oder selbst wenn sie nicht aktiv sind und sagen, dass sie dann damit wenig anfangen können, das ist wiederum auch Basis für die Einzelgespräche weiter.
Klar, aber, also auch ein Nicht-Tun hat ja auch, impliziert genau. Ja auch was. Und da geht ihr wahrscheinlich natürlich dann auch intensiv mit den Patienten auf die Hürden und warum hakt's und warum machen sie es denn nicht ein, oder? Ja, wahrscheinlich.
Und dadurch, dass wir das schon bei der ersten Gespräch unser Konzept, den Module erklären, haben wir wenig tatsächlich Probleme mit den Patienten, dass sie das so, sie sehen es auch nicht so prinzipiell nur als Hausaufgaben etwas so abzuarbeiten bis zum nächsten Termin, sondern es ist ein integraler Teil deren Behandlung, dass sie das für sich behalten können.
Ich glaube, das Wort Hausaufgabe taucht gar nicht auf.
Ist auch besser so.
Also, ist ich glaube, den setzen wir gar nicht. Ne?
Nee. Ich bin auch froh. Ich finde es auch schön, wenn dieses Wort verschwindet, weil ich finde, das untergräbt das eigentlich, worum es geht und ist für viele immer noch in einem, ist anders geframed und deswegen finde ich das auch besser, wenn wir das innovativer bezeichnen, auch gegenüber dem Patienten auch nicht als Ersatz oder Zusatz, sondern ein Teil der Therapie, das gehört dazu und das ganz selbstverständlich auch so nehmen und so bezeichnen. So, und jetzt ist mir gerade meine ganz tolle Frage aus dem Kopf verschwunden, die ich euch jetzt fragen wollte. Ein Thema ist noch, was mir wichtig ist. Marion, ihr hattet ja gesagt, Ambulantisierung ist euch wichtig. Habt ihr das in den letzten Jahren mal evaluiert? Also habt ihr mal geguckt, wenn ihr sozusagen Blended Care einsetzt, was sich dadurch verändert? Könnt ihr dadurch stationäre Aufenthalte verhindern? Könnt ihr die mehr in der Ambulanz halten, die Patienten? Habt ihr das schon mal irgendwo gemessen und begleitet?
Also wenn wir sagen, jetzt Mind District, der Einsatz und das, was wir jetzt machen, da steht die Evaluation, wenn wir jetzt sagen, gut, wir nehmen PAQ9, Duodas oder Funktionsmessmaße, Fragebögen, das steht jetzt für die Online-Klinik noch aus. Aha. Bei den anderen Einheiten ist es so, dass die Institutsambulanzen und auch die tagesklinische Versorgung per se die Aufgabe hat, stationäre Aufenthalte zu verhindern oder zu verkürzen. Also das ist, klar, sag mal, das ist die Kernidee, weswegen wir eigentlich genau das Klientel, was nicht in der Lage ist, bei einem niedergelassenen Psychotherapeuten oder ärztlichen, fachärztlichen Kollegen, Psychiater zu sein, also dass wir die behandeln.
Wohin geht die Reise in Zukunft? Ihr seid ja, würde ich sagen, wenn ich das so von euch höre, seid ihr ja bei vielen um Jahre voraus, also was eure Erfahrung angeht, Entwicklung eurer Plattform angeht und aber auch, was ich ganz wichtig finde, die Kultur, die ihr dort lebt, miteinander, untereinander, wo es einfach schon so selbstverständlich ist, dass diesen hybriden Ansatz zu leben. Und es nicht so als aufgedrückt von außen zu empfinden, was halt noch viele so wahrnehmen. Habt ihr schon neue Pläne oder dürft ihr da nicht drüber sprechen?
Also Wünsche oder Pläne? Also,
ja, beides vielleicht.
Wünsche haben wir ganz viele, immer. ja gut, also vielleicht das erste ist Schnittstelle zum KISS-System. Das ist jetzt der Plan, das ist jetzt ein Plan, ne? Weil Mind District, also alles, was in Mind District ist, ist Teil der Akte. Ja, also es wird halt 10 Jahre gehostet und jetzt geht es darum, das zu verbauen, also miteinander zu verzahnen. So. Aber Radomir, sag du mal was zu Plänen und Wünschen. Erstmal
so, zu konkreten Plänen ist weiter die Vertiefung der Digitalisierung, vor allem in der tagesklinischen Bereich. Wie Marion schon erwähnt hat, wir nutzen das auf dem vor allem in den, auf der Gruppenebene, das heißt also begleitend zu den Gruppentherapien, aber auch zunehmend jetzt in Einzelgesprächen. Das heißt, dass die Patienten Module bekommen, freigeschaltet bekommen, die sie dann von zu Hause ausarbeiten können oder in der Freizeit in der Tagesklinik. Und die Inhalte werden auch dann als Basis für die Einzelgespräche genutzt. Der nächste Schritt da ist, das zu vertiefen, das andere Berufsgruppen zu integrieren, vor allem die aus dem pflegerischen Bereich, dass wir die Kollegen auch da zu integrieren und zu den Wünschen, ja, da gibt es mehrere, also, aber vor allem geht es in die Richtung, dass wir dann vielleicht von den Messbarkeit der Daten, dass wir auch zu einer Echtzeitmessung mehr in diese Richtung zu gehen und auch Integration von den Sachen, die irgendwie noch nicht richtig Thema sind, so biologische Parameter, die man dann auch dann mit dem entweder mit der App oder mit der in der Behandlung zu integrieren.
Ja, kann ich alles nur unterstreichen. Da habt ihr tolle Pläne und ich wünsche euch da viel Erfolg bei der Umsetzung. Und ich glaube, das ist nicht nur bei Mindtristic und Asklepios relevant, sondern eigentlich wird es überall relevant. Und glaube ich, ist auch, wie du schon so schön gesagt hast, Radomir, auch ein Vorteil, auch Mitarbeiter zu finden, weil ich glaube, viele wollen einfach auch moderner arbeiten, innovativer arbeiten. Und das ist natürlich auch wirklich interessant als Standort, diese ganzen Sachen auch anzubieten. Bevor wir jetzt zur letzten Fragerunde kommen, ist mir noch ein Gedanke gekommen, Radomir, da habe ich nochmal, möchte ich nochmal deine Meinung zu hören und auch von dir, Marion. Viele würden jetzt wahrscheinlich draußen sagen, zu dem Thema Adhärenz, was mir nochmal wichtig war, Aufklärungsgespräch 20 bis 30 Minuten mit Zeigen auf dem Tablet, wie es funktioniert, Datenschutzaufklärung, also dem Gefühl, Sicherheit und Vertrauen dem Patienten zu vermitteln, als Grundvoraussetzung, dass er auch wirklich damit startet. So, ich höre jetzt schon die Stimme am Eingang in meinem Kopf, dafür habe ich keine Zeit, das ist im System nicht vorgesehen, ich werde dafür nicht entlohnt, was auch wirklich ja, ein großes Problem ist, sagen wir es mal so, wie es ganz ehrlich, wie es ist. Wie soll ich das alles machen? Und ich weiß, es gibt immer wieder die Ansätze oder die Ideen, das jetzt mal übersetzt auf die DIGA, dass das doch die Apotheker übernehmen können oder die MFAs in den Praxen. Ich habe da so meine Zweifel und möchte aber gerne eure ehrliche Meinung dazu hören, weil ich gehe fast davon aus, dass dieses vertrauensbildende Element von demjenigen kommt, der der Hauptansprechpartner ist. Und nicht, dass man noch eine zusätzliche Partei oder noch eine andere Gruppe noch mit hinzunimmt. Aber was ist da eure Meinung zu? Oder vielleicht auch Erfahrung?
Es ist eigentlich, ja, es ist genauso, wie du sagst, natürlich in einem niedergelassenen Bereich durch die aktuelle Versorgungsschwierigkeiten hat man weniger Kapazitäten und weniger Zeit für diese Art der Aufklärung. Aus meiner Erfahrung bis jetzt hat sich gezeigt, dass Aufklärungsarbeit auf Beipackzettel zu reduzieren oder Patienten so Website zu zeigen, dass sie selber dann da einfach zu lesen, hat sich nie so richtig, mindestens in diesem Bereich nicht bewiesen. Sagen wir so, weil es wahrscheinlich, weil es etwas Neues ist, weil die Patienten nicht so gut kennen, weil es startet jetzt eine mediale Präsenz zu haben, aber nicht so, vielleicht nicht alle wissen viel darüber. Für die Kollegen, ich glaube, dass auch in diesem Richtung soll auch eigentlich gute Aufklärungsarbeit auch wichtig wäre für die Kollegen. Dass denen auch den, ich glaube, das ist leichter, so die Wichtigkeit von Datenschutz oder wie man ein Programm nutzt, zu zeigen, ist leichter, wenn man selber gut aufgeklärt ist und vorbereitet ist.
Ja, aber die Frage ist, muss das der Arzt machen oder muss das der Therapeut machen? Darum ging es.
Dazu könnte ich was sagen. Ja? Also, wenn es um eine Lebensstilintervention geht, ja, dann ist das fein. Dann kann man sagen, okay, ich will mich mehr bewegen, da gibt es eine App, ist wunderbar. Aber wir haben natürlich hinsichtlich der Störungen, also wenn ich immer von Störungen, dann haben wir natürlich mit Diagnosen zu tun. Und hier, glaube ich, ist dann die klare Grenze. Also wenn ich über eine Behandlung spreche, das heißt also auch eine Heilung oder eine therapeutische Beziehung, dann ist es absolut notwendig, dass es hier entsprechend in den Händen der Professionen bleibt. Aber nochmal, ne, Lebensstilinterventionen, die wir, ich sag mal salopp, alle gebrauchen könnten, warum nicht? Ne? Also, aber das ist halt auch so schwierig zu unterscheiden, weil in vielen Apps oder Digas, wo bin ich Lebens, habe ich eine Lebensstilintervention, wo habe ich eine therapeutische, hochqualitativ wertige Intervention oder wo habe ich so etwas wie eine kontinuierliche therapeutische Beziehung über ein Programm wie MindDistrict mit einer Begleitung und sogar Notfallplänen und zur Not ist da auch immer jemand, der einen in die Klinik bringen kann. Also das ist schon, glaube ich, eher die Diskussion.
Genau, also das kann ich bestätigen, wenn ich jetzt so mal an meine Patienten und die verschiedensten Digas denke. Also da entscheidet natürlich immer die Diagnose. Wenn jemand eine Rückenschmerz-Diga bekommt, würde man erstmal denken, naja, das könnte ja auch jemand anders erklären. Ja, ist halt nicht so dramatisch. Aber da würde ich auch fast sagen, nicht immer. Es kommt auch wieder auf den Patiententypus an. Ne? Also ich glaube, es gibt Patienten, die sagen, ja, es ist in Ordnung, da ist für mich das nicht so relevant und hat keinen Einfluss auf die Adhärenz. Wäre auch mal eine spannende Studie, ob es da Unterschiede gäbe, je nachdem, wer den Patienten einführt. Aber ich glaube, so die Kombination aus Diagnose, Indikation und Patiententypen beantwortet die Frage, wer soll eigentlich diese Aufklärung machen. Ne? Ja. Ach, so, ich könnte noch sicherlich 2 Stunden weiter mit euch sprechen, aber jetzt lasst uns mal zum Ende kommen. Ich habe noch von euch 3 Fragen vorbereitet, wo ich den Satz anfange und ihr ihn einfach ganz spontan zu Ende erzählt und ihr wisst aber noch nicht, um was es geht. Nichts Schlimmes. Ja, liebe Marion, mit dir möchte ich gerne anfangen. Also, der erste Satz. Eine digitale Behandlung ist dann hilfreich, wenn
sie nah an der Patientin ist.
Für mich als Psychotherapeutin bedeutet MindDistrict
Beziehung in einem anderen Medium.
Ja, schön. Wenn ich Kolleginnen und Kollegen Mut machen möchte, dann sage ich
Entschuldigung, jetzt muss ich noch mal fragen, Mut bezogen auf?
Bezogen auf diese digitalen Tools, ja. Wenn ich Kolleginnen und Kollegen Mut machen möchte, bezogen auf die Nutzung von diesen digitalen Tools, die Integration.
Guckt es euch an und fällt dann euer Urteil.
Okay, super, ich danke dir. Radomir, jetzt du noch. Die größte Veränderung durch digitale Tools im klinischen Alltag ist?
Deutliche Flexibilität für die Therapeutin und für die Patienten und Möglichkeit, die Behandlung individualisierter zu machen als hier zuvor.
Wenn ich auf unsere Arbeit mit MindDistrict und den Tools schaue, dann sehe ich vor allem
massive nochmal, wenn ich auf MindDistrict Tools schaue, sehe ich eine Vielfalt an Optionen, Patienten zu helfen.
Ja. Für mich als Arzt ist es wichtig, dass digitale Lösungen
ein Bestandteil der Therapie werden und eine dass sie dann integrierter in das System werden.
Damit hast du alles gesagt. Ja, super. Gibt es zum Ende noch einen Gedanken, oder etwas, was ich euch nicht gefragt habe, Marion, Radomir, wo ihr sagt, das möchtet ihr unbedingt noch loswerden, hier in diesem Videocast und Podcast, das möchtet ihr den Kolleginnen und Kollegen draußen mitgeben? Fällt euch noch irgendwas ein oder sagt ihr, alles gesagt fürs Erste?
Ich kann nur sagen, dass würde jeden ermutigen, digitale Tools, MindDistrict und Digas alles zu probieren, sich ausbilden zu lassen, weil es ist ein Bereich, der unglaublich viel Möglichkeiten anbietet und eine von uns jetzt ärztlich mindestens deutlich mehr Freiheiten bietet.
Danke. Genau. Tolles Schlusswort.
Ja. Ich hätte noch was zu ergänzen. Und
ja,
zwar,
gerne.
In dieser Diskussion mit der Digitalisierung geht es nicht nur um DIGA, es geht um eigentlich total viel, womit sich unsere Berufsgruppe auseinandersetzen muss. Mhm. Also zum Beispiel mit so etwas wie einer Behandlungsplattform oder es gibt ja auch andere Behandlungsplattformen. Es geht um Anwendungen, um KI und wir werden einfach gezwungen werden, uns damit zu beschäftigen. Und das finde ich wichtig. Und es hat einfach auch viele Möglichkeiten. Das zu sehen, glaube ich, ist eine wichtige Sache.
Ja, ja. Unbedingt. Und da möchte ich jetzt auch, es könnte jetzt schon wieder da muss ich noch was zu ergänzen, weil das kann sicherlich nochmal eine separate Folge sein zu dem Thema KI. Gestern schickte mir meine 16-jährige Tochter eine Instagram-Video zu von einem jungen Mädchen, auch so um die 16, wo die jungen Leute sich Prompts teilen, und zwar sehr intensive Prompts, die unfassbar therapeutisch, fast analytisch sind, wo sie mit den KIs diese Bots anleiten, ohne Begleitung, in eine Tiefe zu gehen, um sich selbst zu erkennen. Ich war völlig schockiert, weil es wirklich so intensiv war und sie auch den Satz sagten, bitte mach das nur, wenn du dich wirklich dazu bereit fühlst. Und das kursiert im Netz rum, das kriegen meine 16-jährige Töchter. Und ich habe gesagt, hast du es ausprobiert? Hast du diesen Prompt? Also hast du es gemacht? Nein, nein, ich habe mich nicht getraut. Also wir werden uns damit ganz anderen Themen auseinandersetzen dürfen und natürlich auch ärztlich-therapeutisch Haltung dazu finden müssen. Wie wollen wir eigentlich damit umgehen, wenn diese Dinge zunehmend genutzt werden? Aber wie gesagt, ein anderes Thema. Und deswegen finde ich deine Ergänzung, Marion, zum Ende noch gut und wichtig. Da dürfen wir offen bleiben und dürfen es mitgestalten, weil sonst überrollt einen. Und ich glaube, wir müssen da alle Positionen beziehen und auch gut darauf antworten können, wenn auch Patienten mit solchen Antworten oder solchen Rückmeldungen kommen, wenn die KI plötzlich einem sonst was geraten hat. Naja, anyway, anderes Thema. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Toll, dass ihr hier meine Gäste wart. Ich denke, für jeden, der hier dazugehört hat, war unfassbar viel Wertvolles dabei. Für mich auf alle Fälle auch. Danke, dass ihr euch so einsetzt und dass ihr so innovativ, offen dabei seid. Und ich hoffe, wir hören oder sprechen uns mal irgendwann wieder. Oder vielleicht ich komme bei euch rum. Das würde ich natürlich auch sehr gerne machen. So weit sind wir ja nicht auseinander. Alles Gute.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für den netten Austausch. Und ja, du bist jederzeit herzlich willkommen bei uns in der Online-Klinik.
Danke.
Danke. Tschüss.